dadurch, dass wir beides zusammenbringen, dass wir Arbeit und Leben gleichzeitig zusammenpacken, entstehen natürlich auch Erwartungen an Arbeit, die wir früher eher dem Sozialen, also sprich dem Privaten, zugeordnet hätten. Und das ist Freud und Leid zugleich.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank, eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Wissen Sie schon, wie Sie nach den Sommerferien arbeiten werden? Und wo überhaupt? Durch Corona hat die Diskussion um Schlagworte wie Homeoffice, New Work oder agiles Arbeiten noch einmal so richtig an Fahrt aufgenommen. Ursula Franken steckt seit vielen Jahren tief drin in diesen Themen. Mit ihrem Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation, kurz IPA, begleitet sie Unternehmen durch den Wandel der Arbeitswelt. Zu ihren Kunden gehören viele Mittelständler, aber auch der Impfstoffhersteller BioNTech oder Köln Business, die ausgegründete Wirtschaftsförderung der Stadt Köln. Ursula Franken hat selbst als Referentin für Personalentwicklung in der Industrie angefangen und da gemerkt, wie träge manche Firmen und manche Chefs manchmal sein können. Als Beraterin versucht sie nun, Unternehmen dabei zu helfen, es besser zu machen. Das ist häufig ganz schön viel Arbeit, wie sie im Gespräch berichtet. Sie verrät mir zudem, welches Kölner Projekt sie aktuell gerne begleiten würde. Und wir sprechen darüber, inwieweit der Kölsche Klüngel und New Work eigentlich zusammenpassen. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr, heute Ursula Franken bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ursula, ganz herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged.
Ja, hallo, ich grüße dich und herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ursula, wir würden gerne mit ein paar kleinen Fragen starten, die ich gerne den Gästen regelmäßig stelle, um so ein bisschen die Verbindung zu Köln auch nochmal herzustellen. Was ist denn dein Lieblingsort in Köln?
Ja, ganz eindeutig der Stadtwald.
Der Stadtwald?
Ja, zum Spazierengehen, zum Fahrradfahren, zum nur da sitzen. Und da ich auch ganz in der Nähe A, mein Büro habe und B, auch am anderen Ende des Stadtwaldes wohne, ist der Stadtwald quasi mein täglich Brot.
Täglich durchquert.
Ja.
Und umgekehrt natürlich, was für einen Ort findest du vielleicht nicht so schön oder gar furchtbar in Köln?
Ach, es ist oft, ich reise ja sehr viel und wenn ich dann manchmal so am Hauptbahnhof ankomme und mich da durch die Gassen schlage, dann denke ich manchmal, es ist ein trauriger Ort und ich würde mir wünschen, dass wir das etwas weltstädtischer hinkriegen würden. Okay.
Gibt es etwas, wo du sagen würdest, da wird Köln unterschätzt?
Köln überschätzt sich, glaube ich, eher selber. Deswegen werden wir, glaube ich, selten unterschätzt. Also insofern hätte ich da keine Antwort.
Mhm. Und umgekehrt, gibt es Punkte, wo du vielleicht manchmal unterschätzt wirst?
Naja, wir sind ja eine kleine Boutique-Beratung, nennt man das. Und dann entsteht vielleicht auch der Eindruck, dass wir eher so im Kleinen arbeiten, aber wir sind auch für viele große Konzerne unterwegs, kommen wir sicherlich drauf zu sprechen und haben da, glaube ich, ein ganz gutes Standing. Und insofern könnte das sein, dass manch einer vielleicht manchmal denkt, naja, die sind noch so klein.
Ganz klar. Genau, zu den großen Mandanten kommen wir sicherlich. Ich würde ganz gern nochmal so ein bisschen auch verstehen, wie man Beraterin wird und wie man dann auch noch in diesem Bereich, der jetzt auf einmal so eine große Bedeutung gewonnen hat, gerade in dem Bereich landet. Ich habe angefangen, mich mal auf deiner Homepage mal ein bisschen quer zu lesen und habe auch die lange Liste deiner Zusatzqualifikationen natürlich entdeckt und Impro-Theater auch entdeckt. Wie passt das dazu?
Wir machen ja eine spezielle Art von Beratung. Das heißt, wir beraten ja Menschen und Organisationen. Also wir sind ja eben keine Wirtschaftsberatungsgesellschaft. Und ich selber komme ja als Geisteswissenschaftlerin und habe dann noch Arbeitswissenschaft studiert. Also insofern erklären sich so ein paar Sachen, warum ich was mit Arbeit zu tun habe. Und wenn du jetzt genau auf das Impro zielst, dann geht es darum, dass wir bestimmte Coaching-Techniken eben auch anwenden. Provokatives Coaching heißt das, also wo man eben sehr spontan und eben auch sehr menschenzugewandt arbeitet. Und die Arbeit mit Menschen erfordert häufig Improvisation und die Fähigkeit, eben mit dem zu arbeiten, was kommt und nicht mit dem zu arbeiten, was man selber im Kopf hat. Und da ist Impro eine ganz wunderbare Geschichte, weil man eben mit dem arbeitet, was kommt.
Ja, okay. Genau, du hast gerade ein, zwei deiner Stationen auch schon genannt. Mhm. Ich glaube, genau, es war ja einiges auch noch in der Industrie mit dabei. Mhm. Wie waren deine eigenen Erfahrungen auf dem Weg und wann und wie kam der Punkt zu sagen, das kann ich als Beraterin vielleicht am besten ausleben oder da als Beraterin wäre ich gut aufgehoben?
Ja, also vielleicht so mal ganz vorne. Ich hatte ursprünglich tatsächlich die Idee, deswegen habe ich auch Geisteswissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Soziologie studiert. Ich wollte irgendwas in einem sozialen Bereich machen, nie Lehrerin werden. Also das war die Idee. Während meines Studiums habe ich sehr viele Praktika gemacht und bin immer rausgegangen und habe gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich direkt im Anschluss an mein Studium, also ich hatte da schon gesagt, nee, also sozialer Bereich wird es nicht werden, habe eine Weiterbildung gemacht, Bildungsreferentin in der Wirtschaft. Mhm. Und habe dann da sofort gemerkt, wow, das ist super, weil ich alle meine Inhalte mitnehmen konnte, aber in einem anderen Umfeld. Und deswegen bin ich dann erst in die Versicherungswirtschaft gegangen und habe dann sehr viele Jahre in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet, für die das ganze Thema Personal, Personalentwicklung ja wirklich noch absolut in den Anfängen waren. Die wussten so gar nicht so richtig, was, ne, was steckt denn dahinter. Und da habe ich dann eine Position bekommen und wie der Zufall das so wollte, also ich habe da sehr viel auch berufliche Ausbildung und solche Dinge gemacht und wir haben dann aber ein sehr großes Change-Projekt gemacht über viele Jahre und wir waren damals 6.000 Mitarbeiter in dem Unternehmen. Ich habe dann über 2.000 Mitarbeiter damals mit Lean Production, Lean Management Methoden hinführen dürfen. Und nachdem das Projekt dann quasi beendet war, habe ich mir dann so die Frage gestellt, ja, und was machst du jetzt, ne, wenn du so ein großes Projekt gemacht hast? Und habe ich dann damals gesagt, ach Mensch, ich will jetzt einfach nochmal verstehen, was ich da alles die ganzen letzten Jahre gemacht habe. Und ich war damals ein großer Fan von dem Professor Staudt in Bochum an der Ruhr-Universität. Und der hat dann einen Aufbaustudiengang, also heute würde man, also ich hatte ja schon ein Diplom, aber das war dann nochmal so, sozusagen nochmal so ein eigener Diplomstudiengang in Arbeitswissenschaft. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich mache jetzt erstmal, geh nochmal studieren, das passte irgendwie ganz gut. Habe dann also Arbeitswissenschaft.
Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, oder?
Also genau.
War das ja auch so selbst eine Umstellung, wenn man auf einmal wieder, blöd gesagt, die Schulbank drückt?
Ja, das war natürlich massiv, weil ich hatte vorher, ich sag mal, rund um die Uhr gearbeitet. Ich hatte viel Verantwortung. Aber interessant ist vielleicht eben, also einmal, warum bin ich da ausgestiegen? Also ich hatte damals einen Chef, der hatte mich engagiert, als ich eben, wie gesagt, noch sehr Junior war. Und je erfahrener und auch vielleicht auch je selbstbewusster ich wurde, je weniger gut war unsere Beziehung. Und ich hatte dann eben auch irgendwann war diese Arbeitsbeziehung wirklich an einem Tiefpunkt angelangt, was damit endete, dass mein Chef meinen Papierkorb tatsächlich durchwühlt hatte und mir meinte, irgendwelche Geschichten unterstellen zu müssen. Und das war so geistig der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das ist nichts für dich, also so willst du nicht arbeiten, so kannst du dir das nicht vorstellen. Insofern war es einerseits ein Befreiungsschlag. Auf der anderen Seite war es aber auch ein bisschen ernüchternd, weil ich an der Uni festgestellt habe, die wollten zum Teil mehr von mir wissen als ich von denen, weil ich eben für diese Methoden, also die Lean Production Methoden, wir haben eben ein großes Projekt geleitet. Ich hatte sehr, sehr viel Erfahrung. Wir hatten auch einen gewissen Innovationscharakter darin. Und ich war dann so ein bisschen ernüchtert, dass ich da gar nicht so viel Neues lernen konnte, wie ich gedacht habe. Und dann kam eben das Angebot von einer Beratung, die eben auch in diesem Unternehmen gearbeitet hat, die sagte, Mensch, du studierst doch, du brauchst doch bestimmt noch ein bisschen Geld, hast du nicht Lust bei uns mitzuarbeiten als Freie? Und wenn man so will, bin ich dann da einfach reingerutscht. Also das war kein offizieller Plan, kein Businessplan, kein irgendwie geplante Karriere. Und ja, wie das dann so ist, das war einfach, das lief sehr, sehr gut. Ich hatte ein Wissen, was andere gerne haben wollten. Ich wollte das gerne teilen und so bin ich dann da reingerutscht.
Ja. Du sprachst gerade davon, dass als ihr das Projekt bei Maschinenbauer, glaube ich, gemacht habt, dass noch alles sehr neu war, Innovationscharakter und ähnliches. Also alles, was diese Veränderung der Arbeitswelt angeht, ja ein wahnsinniges Tempo zuletzt aufgenommen hat. Ne?
Ja.
Wenn wir uns das so ein bisschen angucken, wieso ist das überhaupt so? Also wieso gibt es so einen Wandel, so eine Veränderung beim Thema Arbeiten? Früher ist man einfach so quasi zum Arbeiten gegangen und gut ist und heute ist die Arbeitswelt selbst schon ein Riesenthema für ganz viele Beschäftigte.
Ja, also da sagst du was. Also es ist in der Tat so, also das in diesem Maschinenbauunternehmen, das ist nun auch schon fast 20 Jahre her, also da hat keiner über New Work geredet oder ähnliche Dinge, sondern da ging es einfach schlicht und ergreifend darum, mit welchen Methoden können wir effizienter werden, wie können wir einfach unseren Hauptwettbewerber besser schlagen. Und da war sozusagen die Methode, das Mittel der Wahl. Und ich würde dir auch zustimmen, heute hat man manchmal so das Gefühl, es geht irgendwie nur noch um New Work und alles andere scheint dann irgendwie erst in zweiter Reihe zu kommen. Ich muss sagen, manchmal erlebe ich einen großen Unterschied zwischen dem, wenn ich mit den Geschäftsführern rede und zwischen der sogenannten Blase, also das, was dann eben in den Medien sich abspielt, was ich bin ja selber auch sehr viel auf Social Media unterwegs. Ich glaube, die Dinge sind auch manchmal nicht ganz so, werden auch nicht so ganz so parallel gefahren. Ja. Also manchmal ist in den Medien, glaube ich, mehr Wirbel darum, als es in den Unternehmen ist. Die Unternehmen haben nach wie vor große Themen, nämlich wie bewältigen wir die digitale Transformation, wie kriegen wir die neue Art der Kollaboration, wie wir das ja jetzt unter Corona gesehen haben, wie kriegen wir das eigentlich hin? Also für die Unternehmen ist New Work kein Selbstzweck, ne? Und die stellen sich einfach die Frage, und das hat sich jetzt geändert, dass wir bewerberseitig natürlich diesen berühmten War for Talent haben, der ja aber auch schon relativ lange tobt, der jetzt aber langsam ernst wird und wir natürlich besonders Mitarbeiter mit digitalen Kompetenzen händeringend suchen, nicht so viele davon haben und deswegen Mitarbeiter mit diesen Qualifikationen natürlich auch Bedingungen stellen können, die es vorher eben so nicht gab. Hinzu kommt, glaube ich, dass so dieses preußische Arbeitsbewusstsein in der neuen Generation nicht das Oberste ist, sondern dass eben Arbeit und Leben viel mehr zusammengehört. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, ich hatte für mich eher immer so die Idee, ich möchte das eigentlich trennen. Ich möchte irgendwie gar nicht das mit meinen Arbeitskollegen so viel privat zu tun haben. Ich möchte das eigentlich ganz gerne unterschiedlich haben. Und insofern hat sich, glaube ich, da heute was geändert. Und ich glaube eben dadurch, dass wir beides zusammenbringen, dass wir Arbeit und Leben gleichzeitig zusammenpacken, entstehen natürlich auch Erwartungen an Arbeit, die wir früher eher dem Sozialen, also sprich dem Privaten zugeordnet hätten. Und das ist Freud und Leid zugleich, weil natürlich auch eine gewisse Überhöhung dadurch stattfindet und natürlich die Verletzungen psychologischer Natur auch im Zweifelsfall größer sind. Ja?
Was meinst du damit?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mit dir zusammenarbeiten und du gibst mir sachlich, fachlich zu verstehen, dass das, was ich mache, nicht so gut ist oder dass ich mich da verbessern könnte, ist das eine. Wenn du das aber als mein Freund sagst und Mensch, Ursula, also das finde ich jetzt irgendwie, ne, die Art, wie du das machst, finde ich nicht so richtig gut oder so, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich das viel mehr auf mich als Person beziehe und dadurch natürlich auch verletzlicher bin. Und dadurch entstehen natürlich im Zweifelsfall auch höhere soziale Auseinandersetzungen. Ich habe auch eine größere Erwartung an jemanden, mit dem ich befreundet bin. Ja. Ne? Also all diese Dinge spielen da jetzt, glaube ich, eine Rolle. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich der dadurch, dass wir jetzt so langsam erkennen, dass sich die Arbeit eben tatsächlich durch die Digitalisierung ändert. Also ich selber erzähle das ja auch schon seit vielen Jahren. Da haben viele immer gesagt, ah, Frau Franken, ne, lass sie mal irgendwie, ne, das geht schon wieder vorbei. Jetzt haben wir es durch Corona. Und jetzt merken wir, das ist tatsächlich eine andere Art von Arbeit, ne? Wenn alle zu Hause sitzen, wenn wir alle digital arbeiten, wenn Produkte irgendwie nur noch digital existieren, wenn wir mit unterschiedlichen Nationen zusammenarbeiten. Also ich glaube, früher hätte man so gesagt, ne, so die Einschläge kommen näher. Und das heißt, deswegen ist das so wichtig. Und gerade die jüngere Generation, die möchte beides sinnstiftend miteinander verbinden. Die möchten nicht einfach nur 9-to-5 irgendwas machen, wo sie Geld mitverdienen, sondern es soll eben auch eine gewisse, man spricht ja dann eben auch von Purpose, nicht, dass andere Generationen das nicht gehabt hätten, aber ich glaube, die Bedeutung war nicht so hoch. Mhm. Und diese Bedeutung ist jetzt höher und da muss man eben auch feststellen, dass auch die Unternehmen da deutlich bereiter sind, auch heute drauf einzugehen, ob dieses War for Talents natürlich auch.
Jetzt hast du die digitale Transformation angesprochen als einen großen Treiber für diese Entwicklung. Ja. Jetzt, wenn diese Themen in die Unternehmen und in die Personalwelt der Unternehmen reinwachsen, ist auch das ja eine unfassbare Transformation. Und natürlich redet man schnell in Klischees, aber natürlich, ne, das schöne Eckbüro und die geschlossene Tür und die Distanz zum Chef und ähnliches, die ja durchaus bei manchen oder mit denen manche Karrieren durchaus funktioniert haben. Wie setzt man da an? Also redest du mit diesen Leuten und wie bringt man da auch Veränderung rein, wenn man denkt, eigentlich ist alles, was jetzt kommt und für vielleicht die Jungen gut ist, für mich schlecht?
Ja, das, was du ansprichst, das ist, glaube ich, die große Täuschung von New Work. Aha. Das ist am Ende des Tages gar nicht so sehr um diese Büros und um diese Autos oder Vorhänge oder Türen auf, zu geht. Also das sind natürlich phänomenologisch Themen, die stattfinden und wo dann auch einige Unternehmen gedacht haben, wenn sie dann schicke Büros machen, dann haben sie New Work, dann haben wir irgendwie schon alles erreicht. Ja. Die Wahrheit ist aber, dass es viel, viel tiefergehend ist. Die Wahrheit ist eben, dass wenn ich Aufgaben und Verantwortungen radikal dezentralisiere, muss ich ganz anders führen, ich muss dezentral steuern, ich muss eben digital führen und ich muss vor allen Dingen Menschen empowern, also ich muss sie fähig machen, selbst Entscheidungen treffen zu können. Ich muss Menschen, die bislang gesagt haben, ich mache eine Aufgabe, denen muss ich vielleicht jetzt zumuten, dass sie nicht nur eine Aufgabe machen, sondern dass sie die vorbereiten, durchführen und hinterher auch die Verantwortung dafür tragen und sogar auch Entscheidungen treffen, die vielleicht vormals eben nur Chefs getroffen haben. Also das heißt, es ändert sich für Mitarbeiter sehr viel und auch da sind nicht alle begeistert, das muss man eben auch sagen. Also das heißt, ich trage vielleicht auch nachmittags Dinge mit nach Hause, die ich, wenn ich vorher nur abgearbeitet habe, nicht mit nach Hause genommen habe. Und für die Führungskräfte bedeutet das eben häufig viel mehr psychologisch, pädagogisch zu arbeiten. Ich habe gerade die Tage wieder eine Diskussion gehabt und dann habe ich gefragt, naja, wie viel Zeit verbringt ihr denn mit Führung? Und dann kam so, 8%, 10%. Okay. Dann also einer sagte dann ganz mutig, ja, so 20. Da habe ich gesagt, Freunde, mal ganz ehrlich, also 50% wäre das Minimum, aber wahrscheinlich wird es noch mehr werden.
Was gehört dann alles dazu zum Führen, so zu den 50-60%, die man
also sollte? Ja, also das ist eben das, was wir gerade schon besprochen haben. Menschen wollen wissen, wollen Wertschätzung haben. Sie wollen sehen, dass du da bist und zwar ernsthaft, dass du dich für ihre Aufgaben interessierst, dass du herausfindest, ob sie ausreichend qualifiziert sind, ob sie an der richtigen Stelle qualifiziert sind. Du musst eine Teamentwicklung im Auge behalten. Du musst natürlich als Führungskraft auch schon überlegen, wo will ich übermorgen sein, welche Leute muss ich heute rekrutieren, um übermorgen Ressourcen in dem Team zu haben. Ich muss natürlich auch Konflikte im Team wahrnehmen. Ich muss sie vielleicht moderieren, aber ich muss sie nicht selber lösen. Das ist der Unterschied. Ich muss natürlich auch schauen, erreichen wir denn unsere Ziele? Warum erreichen wir sie nicht? Kommuniziert das Team untereinander? Welche Leute überfordere ich denn eigentlich? Also ich muss wahnsinnig wachsam sein, was die soziale Interaktion angeht. Und gleichzeitig habe ich als Führungskraft den Druck, auch Business zu machen, also Ziele zu erreichen, EBIT zu erreichen. Und das ist etwas, was eben, ich sag mal, diesen Druck kannten Führungskräfte bislang auch. Also das ist soweit nichts Neues. Aber diese sozialen Komplexitäten zu steuern und zu führen, die kriegst du nur hin, wenn du nah an deinen Leuten bist. Und nah bedeutet heute eben auch digital nah. Und da muss ich Fragen stellen können, da muss ich zwischen den Zeilen lesen können, da muss ich empathisch sein, da muss ich nicht nur immer ich bin die wichtigste Führungskraft, sondern da geht es eher, wie kriege ich meine Mitarbeiter nach vorne gebracht? Und das sind alles Fähigkeiten, wo ich Gott sei Dank, weil ich Geisteswissenschaft studiert habe, natürlich gut ausgebildet bin. Aber der klassische Ingenieur, der klassische Betriebswirt, Informatiker, hat ja eben nicht Geisteswissenschaft studiert. Und deswegen fallen ihm die Aufgaben schwieriger in der Regel. Ihm beziehungsweise natürlich auch den weiblichen Führungskräften oder all denjenigen, die sich jetzt nicht von Haus schon immer damit beschäftigt haben. Und manchmal ist es eben auch so, was machen wir, wenn wir Dinge nicht so gut können, dann machen wir halt die Dinge, die wir gut können. Und dann beschäftigen wir uns vielleicht lieber mit Zahlen als mit Menschen. Und das funktioniert eben in so einer komplexen Situation, in der wir heute sind, funktioniert das nicht gut.
Und wie lernt man das?
Ja, also wir haben ja auch in großen Unternehmen Programme, wo wir versuchen, Führungskräften einmal, und das ist immer so der erste Schritt, also wir versuchen natürlich genau diese Zusammenhänge auf der Bewusstseinsebene erstmal klar zu machen, also dass Leute das wirklich auch verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, wie auch Motivation funktioniert, wie eben auch solche psychologischen Muster funktionieren. Also das heißt, Menschen müssen sich erstmal darauf einlassen und das ist für uns häufig die erste Hürde, also wer diese Bereitschaft nicht mitbringt, der wird sich da immer schwer mit tun. Und wir haben Firmen, wir arbeiten ja im Mittelstand auch, also klassischer deutscher Mittelstand, Maschinenbauer, Automatisierungstechniker, die haben eher das Change-Thema. Also da müssen wir erstmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, erstmal versuchen, die Mechanismen zu erklären. Das tun wir durch klassische Trainings, das tun wir also digital oder online oder wie auch immer. Das tun wir durch sogenannte Coachings, das tun wir durch Peer-Feedbacks, also wir versuchen diese Metakompetenzen, Kommunikationsskills sehr nah zu tracken oder eben wie jetzt, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir auch für BioNTech arbeiten, die eben sehr, sehr schnelles Wachstum haben, die eben sehr viel Führungskräfte eben jetzt auch an den Start bringen, die vorher noch nicht so viel Führungserfahrung gehabt haben. Das heißt, da stehen wir quasi sozusagen Gewehr bei Fuß, um wirklich auch diesen Führungskräften in konkreten Situationen durch Feedback, durch Fragen beantworten, durch Training eben auch diese Kompetenzen mit zu vermitteln.
Das heißt, der promovierte Pharma-Experte muss jetzt auf einmal ein Team von 20, 50, 100 Leuten leiten.
Und wie macht er das? Ja, genau, so ist das. Und also das ist natürlich inhaltlich komplex und es ist aber auch dadurch, dass eben auch die Mitarbeiter sehr neu sind, also man fängt eben, das kennen wir ja, wir arbeiten ja auch für andere Unternehmen, die so ein sogenanntes Hypergrowth haben, die haben immer das Problem, dass eigentlich alle neu sind und alle neu müssen alles neu machen und dann erfinden und können sich natürlich aber auch gleichzeitig wenig Fehler erlauben und insofern ist das einerseits motivatorisch, ist das gut, weil alle sehr gewillt sind. Also da muss man häufig nicht so an der Motivationsschraube drehen. Aber nichtsdestotrotz entstehen natürlich viele Kommunikations-, Abstimmungsprobleme. Wie delegiere ich richtig? Wie kriege ich in einem Vollkonti-Betrieb, also 24-Stunden-Betrieb, wie kriege ich da überhaupt sowas wie einen Teamgeist hin? Wie viele Hierarchieebenen brauche ich denn eigentlich? Wie kann ich denn an wen was delegieren? Wie kriegen wir im Team sichergestellt, dass die Alten, und die Alten heißen dann, die sind schon 6 Monate da und die noch gestern gekommen sind, wie kriege ich die denn jetzt in ein Boot? Also sehr viele soziale Aufgaben, die kann man manchmal, ich sage mal, einfach auch mal mit dem guten Menschenverstand lösen, aber vieles ist eben dann doch auch komplex und man muss eben auch in so einer Führungssituation, das heißt, viele Kollegen wissen jetzt schon, ich habe heute 5 Leute, ich werde aber in 6 Monaten 15 Leute haben. Wie baue ich denn jetzt so ein Team auf? Wie kriege ich denn jetzt schon sichergestellt, dass die Leute auch für neue Teammitglieder offen bleiben? Das sind alles Fragen, die man nicht mal so eben mal einfach banal beantworten kann. Und da unterstützen wir, da sind wir sozusagen im Shadowing unterwegs und versuchen eben unser Know-how auch von arbeitswissenschaftlichen Prozessen zur Verfügung zu stellen.
Hm. Du hast BioNTech jetzt als ein Beispiel angesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die Stadt hier gucken, ganz lokal, gäbe es Kölner Unternehmen, Unternehmer, Personen, wo du sagen würdest, die würde ich gern beraten oder vielleicht auch die müsste man mal beraten?
Ja, sowohl als auch. Also wir haben einmal die große Chance gehabt. Hier in Köln wurde ja die Wirtschaftsförderung seinerzeit in eine GmbH ausgegliedert. Und wir haben das Glück mit Manfred Janssen, der die GmbH ja zusammen mit Michael Josupovic als Geschäftsführer leitet, dieses Team von Anfang an mit aufzubauen und da all unser Wissen mit reinzubringen. Und insofern haben wir doch ein ganz modernes Arbeitskonzept zusammen mit der KBW oder mit der Köln Business umgesetzt, was, glaube ich, auch heute sehr sichtbar ist, dass die einen wirklich super Job auch machen. Ja. Also wir auch gesehen haben, Mensch, eben auch in einem Umfeld, was ja eigentlich eher städtisch ist, kann man auch eben mit sehr, sehr modernen Konzepten arbeiten. Das wird sehr gut angenommen und man sieht eben so, wie sich die Arbeit jetzt auch, wie die Früchte so getragen werden. Das hat man besonders ja auch jetzt in Corona gesehen. Ja. Sehen wir und dann habe ich natürlich jetzt wahrscheinlich wie viele andere Kölner gesehen, da gibt es jetzt neue Beigeordnete und wo fällt natürlich mein Blick hin, ist ja klar, da gibt es ein Amt für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und regionale Zusammenarbeit und ohne dass ich jetzt Details weiß, aber das ist natürlich ein dicker Brocken, also da sind ja Themen, die für sich genommen schon sehr groß sind. Und sowas würde mich natürlich von Haus aus reizen, da in so einem Team eine Begleitung zu machen. Das macht ja jetzt der Herr Kienitz, habe ich gelesen. Und insofern kann ich mir vorstellen, da ist ziemlich viel Arbeit. Und sicherlich könnte man auch da einiges von dem, was wir jetzt auch schon im städtischen Umfeld quasi mit reingebracht haben, auch nutzen, um ein solches Amt zu gestalten.
Wie guckt eigentlich die Arbeitswissenschaftlerin und Beraterin auf den Begriff des Kölschen Klüngels? Ich hatte nur mal überlegt, weil sozusagen mehr Nähe, Netzwerke, würde ja wahrscheinlich viele positive Buzzwords auch noch finden, die da so reinpassen.
Also Klüngel oder Netzwerken ist ja grundsätzlich eine wunderbare Sache, weil es natürlich ja auch hilft, wirklich Beziehungen zu gestalten. Ich bin aber im Business-Umfeld sehr dafür, dass man das mit Professionalisierung paart. Und dann kann das gut gelingen. Also das heißt, wenn gute Beziehungen uns dabei helfen, professionell unseren Job zu machen, bin ich da sehr für. Und wenn man, so wie wir sind ja auch beide sozusagen über das Kölner große Netzwerk auch kennengelernt, dann ist das eine tolle Sache, wenn man dann auch wieder an einer anderen Stelle beruflich zusammenarbeitet. Das ist dann aber eher der Kompetenz geschuldet als dem Klüngeln geschuldet, hoffe ich doch sehr.
Ja, ja. Du hast gerade ja auch schon das Thema Corona natürlich angesprochen, also ein Jahr, wo eben nochmal das Thema Arbeit und Arbeitswelten nochmal viel mehr an Bedeutung gewonnen hat oder viel prominenter besprochen wurde. Gab es Entwicklungen, die dich vielleicht selbst überrascht haben aus dem letzten Jahr?
Also überrascht kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber es gab interessante Geschichten, um es vielleicht mal so zu sagen. Also wie du weißt, ich bin ja auch hier die Gründerin unseres Digital Leadership Summit. Insofern stehe ich auch für viele Leute irgendwas mit dem Digital irgendwie in Verbindung. Und wir haben natürlich auch vielen Kunden im Vorfeld, lange vor Corona schon gesagt, Mensch, zum Beispiel Coaching digital oder Meetings digital geht doch. Und es hieß immer, nein, Frau Frank, das geht nicht und das wollen wir nicht und das ist nicht erlaubt und so weiter. Und ich habe eben auch mehrere Kunden, denen ich das mehrfach vorgeschlagen habe und die immer gesagt haben, nein, Frau Franken, das geht nicht. Und ich habe dann doch manchmal gegrinst, als ich dann plötzlich Konzern-E-Mails bekam, die da hießen, sehr geehrte Frau Franken, wegen Corona dürfen Sie jetzt nur noch Online-Coaching machen. Und wo ich dann eben gedacht habe, okay, schön, dass ihr es jetzt auch verstanden habt. Und in der ersten Welle war es tatsächlich so, dass ich Kunden gefragt habe, gesagt, naja, können wir denn davon ausgehen, dass wir es jetzt auch dauerhaft machen? Nee, das machen wir dann nach Corona, machen wir das jetzt wieder anders. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass viele Kunden automatisch, also ich hatte letzte Woche einen Termin im Sauerland, und da war ganz klar, okay, müssen wir uns denn jetzt nochmal persönlich treffen oder machen wir das nächste Mal digital? Also es ist viel selbstverständlicher geworden, finde ich super. Und wenn es so eine Hybride, also so eine Mischung ist zwischen beiden, dann, glaube ich, fühlen sich alle wohl. Und insofern war es vielleicht nicht eine Überraschung, sondern für mich eher lang gehegter Wunsch, der da eingetreten ist.
Ja. Jetzt hast du dieses hybride Modell angesprochen. Mhm. Jetzt gerade, ne, wir sprechen irgendwie im Sommer und so nach den Sommerferien oder viele suchen gerade nach dem Modell, was so nach den Sommerferien vielleicht auch auf Dauer irgendwie gelten kann. Was glaubst du, wie wird so die neue Arbeitswelt dann tatsächlich aussehen, wenn wir mehr über so den Faktor Ort und Art vielleicht reden?
Natürlich werden sich Dinge verändern. Also wir haben vielleicht, wo wir jetzt vorher so eine Überbetonung, dass man muss immer vor Ort sein, haben wir vielleicht im Moment, so sind wir auf dem anderen Ende unterwegs, nur noch digital. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Ich würde auf jeden Fall Unternehmen sehr dazu raten, das mit den Mitarbeitern auszuhandeln. Ich würde sehr dazu raten, das alles jetzt nicht nur über so eine Kräftezieherei, also ich will und ich will doch und jetzt machen wir nur ein Arbeitszeitmodell, sondern ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt wirklich über die Arbeit als Ganzes im Unternehmen nachzudenken und dann zu überlegen, und wenn wir so arbeiten, wie müssen wir uns dann organisieren? Und daraus würde sich für mich die Frage ergeben, wer muss wann, wo, wie viel digital, persönlich auch verortet sein? Und das ist eben insgesamt, das habe ich ja eingangs gesagt, also New Work ist nicht eine Frage, sitze ich irgendwie am Rechner oder sitze ich nicht am Rechner, sitze ich in einem bunten Gruppenbüro oder in einem Einzelbüro, das ist nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, wie können wir einerseits zum Wohle des Unternehmens und dem Erfolg, weil dann haben wir nämlich alle was davon, wie können wir zusammenarbeiten und gleichzeitig eben auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. Und nochmal, wir Menschen sind soziale Wesen, also wir brauchen schon eine Gemeinschaft. Und es ist natürlich auch schwierig für manche Mitarbeiter, die jetzt ja auch sehr isoliert zum Teil gewesen haben, sich erstmal wieder so an die Gemeinschaft zu gewöhnen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Corona ist nicht vorbei. Wir reden jetzt wieder über Delta und so weiter und so fort. Also ich würde Unternehmen sehr dazu raten, einmal einen Moment zu pausieren und mal zu überlegen, wie soll Arbeit bei uns im Unternehmen funktionieren und müssen wir vielleicht nicht ein paar grundsätzlichere Schrauben drehen, als jetzt, ich sag mal, etwas überhektisch Arbeitszeitmodelle zu planen. Und ich weiß das natürlich von einigen Unternehmen und ich weiß das auch aus dem Freundeskreis schon, dass der ein oder andere schon im Widerstand ist, weil eben die Leute nicht gefragt werden, weil es keinen Prozess gibt, weil es überstülpt wird, weil der Chef hat gesagt. Und dadurch entsteht jetzt schon so eine Art Negativklima. Und ich glaube, da würde ich nochmal drüber nachdenken als Unternehmer, ob man das wirklich so stehen lassen will oder ob man nicht da eben auch Beteiligungsprozesse in Gang setzt, wo dann ein Ergebnis bei rauskommt, was von allen mitgetragen wird.
Wenn wir auf diese Frage gucken, wo gearbeitet wird letztendlich, Köln ja auch eine Stadt mit Wahnsinnsbüroflächen in der Innenstadt oder in einigen Ecken nochmal. Glaubst du, das wird das Bild der Stadt auch nochmal verändern?
Ja, das hängt natürlich unmittelbar mit dem zusammen, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Brauchen wir noch, also wir haben ja jetzt auch am Rudolfplatz entsteht ja ein neues Gebäude und wenn ich richtig informiert bin, will auch ja WeWork da rein, die ja davon leben, dass sie eben auch im großen Stile Büroflächen vermieten, die sogenannten Coworking Spaces. Für die sogenannten Digitalnomaden ja auch interessant. Auf der anderen Seite ist das dann eben tatsächlich die Frage, wie viel brauchen wir noch davon? Also wir sehen das ja auch, dass Unternehmen schon zum Teil ein Drittel ihrer Arbeitsplätze abbauen oder eben auch Kunden von uns, die sagen, okay, wir haben 20 Mitarbeiter, wir haben aber per se nur 15 Arbeitsplätze. Also da ist gar nicht mehr vorgesehen, dass alle gleichzeitig da sind. Und daran glaube ich, also dass das ein Thema sein wird. Und das nächste ist natürlich tatsächlich die Frage, ob wir wirklich, also auch hier muss man ja sagen, auch diese Coworking Spaces sind ja für zum Teil Selbstständige auch gedacht, die natürlich jetzt zum Teil auch in der Krise eben ja nicht so gut verdient haben. Und man wird sich schon sehr genau überlegen, ob man für 250 bis 450, 500 Euro einen Schreibtisch mietet im Coworking Space, wenn man auch zu Hause auf dem Land sitzen kann. Mhm. Da wird ein bisschen was passieren. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ja sehr viele Initiativen auch bestehen, die Stadt etwas lebenswerter zu machen, was ich sehr begrüße. Und wenn vielleicht in dem einen oder anderen Bürogebäude vielleicht auch nochmal Wohnungen entstehen oder auch vielleicht andere, ich sag mal, Plätze, wo soziales Community stattfindet, fände ich das, glaube ich, auch ganz schön.
Ja, okay. Und vielleicht sozusagen zum Ende noch, du hast es auch vorher schon angesprochen, dass natürlich dieser ganze Wandel auch getrieben wird von einer neuen Generation vielleicht, mhm, die von Unternehmen, je größer ihre Digitalfertigkeiten sind, umso intensiver umworben werden. Mhm. Gleichzeitig ist es ja manchmal so ein bisschen zu einfach, das eben als eine Generation, ja, so zu verpacken. Wie erlebst du das? Also gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, die jungen Nachwuchskräfte mitbringen, die vielleicht eben auch zu ganz anderen Anforderungen führen?
Also ich glaube, was wir so beobachten, ist, dass manchmal so die, ich sag mal, Babyboomer-Generation hat eben eine viel größere Opferbereitschaft mitgebracht oder bringt sie auch mit zu sagen, ne, das mache ich für die Firma und bin immer da. Und da sind natürlich jetzt die jüngeren Generationen zum Teil etwas selbstbewusster und sagen, also das ist ja für mich ein Geben und Nehmen. Und ich bin nicht nur zum Arbeiten da und ich möchte eben auch ein Stück weit mich selbst verwirklichen. Dafür verzichte ich zum Beispiel auch auf Gehalt, also so, dass eben auch wirklich High Potentials, die früher, ich sag mal, die wären halt nur zur Strategieberatung gegangen, die sagen heute, nö, ich mache lieber mein Startup, mache das 4 Tage die Woche und außerdem will ich irgendwie noch Triathlet werden und möchte einen Tag die Woche mich darauf vorbereiten. Also das glaube ich, ich merke das so manchmal, dass der ein oder andere das so zwischen das geht doch nicht und vielleicht auch heimlicher Bewunderung, dass sich eine Generation erdreistet, so selbstbewusst zu sein. Und ich persönlich muss sagen, mir gefällt das, weil ich finde, die sind gut ausgebildet, die müssen auch lange noch arbeiten. Und es ist vielleicht auch manchmal gut, wenn Arbeitgeber eben auch über diese sanfte Tour merken, dass sie auch was tun müssen, also um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und wie gesagt, die extreme Rechts und Links, die tun wir mal weg. Aber ich erlebe, ich habe ja selber auch 2 Söhne, also ich erlebe, dass wenn die das richtige Thema finden, sind die auch super engagiert. Also ich glaube nicht, dass wir da eine Generation haben von Leuten, die nur Freizeit machen. Im Gegenteil. Aber die sind auch multi-interessiert und das ist toll. Und wir leben in einer globalen Welt. Die können in Köln, die können aber auch in Korea arbeiten. Ja. Und ich finde es toll, wenn sie die Chancen nutzen. Und am Ende des Tages nützt es auch den Unternehmen, wenn wir weltoffene Menschen in den Unternehmen haben, die auch mal was anderes gesehen haben. Und wir haben in den letzten Jahren gerade in den Konzernen manchmal Leute gehabt, die eben nie in einem anderen Unternehmen gewesen sind und von daher natürlich auch vielleicht etwas weniger unabhängig vielleicht an der einen oder anderen Stelle waren. Und diese geistige Unabhängigkeit, diese Innovationsbereitschaft, diese Kreativität, diese Fähigkeit, sich in andere Kulturen und Unternehmen einzuarbeiten. Das ist das, was wir in allen Unternehmen brauchen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir der Generation ausreichend Platz lassen. Und das vermischt mit ein bisschen Senior-Expertise, dann klappt das ganz gut. Ja.
Erlebst du das, was sozusagen so neue Statussymbole, Incentives sind, die bei so einer Generation ankommen, wenn man eben früher im Klischee wieder vom Dienstwagen und Ähnliches spricht, wonach jetzt gefragt wird?
Die neue Ware ist Zeit. Okay. Also den Day Off, die Unabhängigkeit, die ich kann arbeiten, wo ich will, wie ich will. Ich kann aber auch vielleicht mal sagen, ich mache mal ein Sabbatical. Also das ist, glaube ich, wirklich die Ware. Und die ist natürlich nicht ganz einfach immer umzusetzen, weil wenn ich eben sehr viel zu tun habe und jemand sagt dann, ja, ich möchte jetzt erstmal 3 Monate aussteigen, schwierig. Und wir sehen, das finde ich besonders gut, wir sehen eben auch junge Männer, die verstärkt eben in die Familienzeit gehen. Das erlebe ich jetzt auch gerade aktuell in unseren Projekten. Obwohl da so viel zu tun ist, obwohl Hypergrowth ist, gehen eben auch die jungen Väter 2, 3, 6 Monate in die Elternzeit, werden vom Unternehmen unterstützt und haben eben auch berufstätige Partner, Partnerinnen. Also das ist eine tolle Sache und da, also das glaube ich, da müssen sich noch so die klassischen Unternehmer, glaube ich, noch umstellen, dass das wirklich etwas ist, das ist anders und es wird zunehmend wichtig und das ist betrieblich nicht immer einfach abzubilden.
Okay. Und aus der ganzen Veränderung der Arbeitswelt, gibt es etwas, was du vermisst, was es früher gab und was es heute nicht mehr gab?
Also auf keinen Fall, weil ich bin ja eigentlich aus dem klassischen System ausgestiegen, weil mir das zu eng war und bin deswegen quasi in die Selbstständigkeit gegangen und bin ja auch mit Leib und Seele schon über 20 Jahre selbstständig und vieles, was wir so in den Firmen umsetzen. Ich habe immer gedacht, das hätten wir schon alles. Also wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, dann haben wir das schon alles. Und manchmal bin ich eher enttäuscht, dass wir noch nicht viel weiter sind. Also insofern, also ich vermisse nichts. Im Gegensatz, ich glaube, wir können noch eine ganze Schippe drauflegen.
Und auch keine Angst vor Langeweile.
Auf keinen Fall, nein.
Alles klar. Ursula, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, wir kriegen Köln auch gemeinsam, treffen wir uns hier wieder mal.
Alles klar.
Danke dir.
Wirtschaft Köln am Platz.
Was wäre Ihnen denn lieber? Ein größerer Dienstwagen oder doch ein paar Tage mehr zur freien Verfügung? Wir hoffen, das Gespräch mit Ursula Franken konnte einige Denkanstöße rund um den Wandel der Arbeitswelt liefern. Wir freuen uns über Feedback, Kritik oder auch Gesprächsvorschläge. Das alles gerne via LinkedIn beim Rotonda Business Club oder per Mail an podcast@rotonda.de. In der kommenden Woche hören Sie hier meinen Kollegen Stefan Merks. Er spricht mit Markus Eisenbeiß, Chef und Eigentümer des Kölner Kunstauktionshauses Van Hamm. Im Gespräch erzählt er, wie man an die großen Kunstwerke überhaupt herankommt. Und wie es sich anfühlt, wenn es bei einer Versteigerung um Millionensummen geht. Das alles nächsten Mittwoch bei Wirtschaft Köln unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!